Leon Bridges auf Flux FM mit Bad Bad News. 17 Uhr und auf die Sekunde genau 10 Minuten. Und ich begrüße zwei Gäste bei mir im Studio. Sebastian Jünemann von Kardos und Lena Störfaktor, ihres Zeichens Künstlerin aus dem Rap-Game. Schönen guten Abend. Hallo.
Ja, Abend. Guten Abend.
Wir sprechen über das Thema Geflüchtete. Da lag zuletzt der Fokus oft auf der Seenotrettung, dass allerdings auf der sogenannten Balkanroute immer noch tausende Menschen festsitzen, zum Teil unter katastrophalen Bedingungen. Das haben ja viele nicht mehr so auf dem Schirm. Die Hilfsorganisation Kardos, für die Sebastian Jünemann hier quasi als Repräsentant im Studio ist, will das ändern und Menschen dort vor Ort helfen. Und beim Soli-Konzert wird jetzt der erste Move gemacht und es werden Spenden gesammelt für diese Aktion. Übermorgen findet das Ganze statt im Seelchen. Was genau passiert und warum diese Aktion notwendig ist aus eurer Sicht, das werden wir jetzt in einem kleinen Gespräch klären. Schönen guten Tag nochmal. Kardos, eine Hilfsorganisation, die es jetzt schon eine ganze Weile gibt. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Sebastian. Was habt ihr bisher gemacht? Was sind eure Ziele? Warum gibt es diesen Verein?
So ganze Weile ist auch schon fast übertrieben. Also 2014 gibt es uns. Mhm. Ist vielleicht jetzt schon, naja. Wir haben am Anfang in Nordsyrien gearbeitet. Das kam relativ spontan. Wir haben dann auch in der Seenotrettung gearbeitet eine Zeit lang. Wir haben vor allem, das war unser größtes Projekt bislang, mobiles Krankenhaus gebaut für die Region Nordsyrien, Nordirak. Mhm. Das war letztes Jahr das, was wir gemacht haben. Also da quasi direkt hinter den Frontlinien zum sogenannten IS gearbeitet. In Syrien sind wir immer noch mit einem Projekt in der Primary Healthcare. Und jetzt geht's halt darum, auch nach Bosnien zu gehen. Unser erstes medizinisches Team ist schon da. Mhm. Das ist schon da mit dem umgebauten Van. Den haben wir auch wieder, wie alle unsere Projekte, selber ausgebaut hier in Berlin. Und jetzt bauen wir gerade für die Balkanroute auch noch ein Thema, das liegt vielleicht nicht als allererstes so nah, nämlich heiße Duschen für die Refugees.
Ah, okay.
Weil es wird da schnell mal im zweistelligen Minusbereich kalt. Mhm. Und natürlich Hygiene ist auch immer ein Thema, um Krankheiten sozusagen klein zu halten und zu verhindern. Mhm. Und das ist das Nächste, was auch noch kommen soll.
Wir haben gestern am Welttoilettentag, haben wir ganz lange mit Viva Con Agua gesprochen und da auch erfahren, dass eben Hygiene und der Zugang zu Sanitäranlagen wirklich ein entscheidender Schritt sein kann.
Absolut.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es sind schon Leute losgefahren. Das Team von euch ist vor 5 Tagen quasi in Richtung Bosnien abgereist. Wie ist die Lage da vor Ort? Was haben die bisher berichten können? Und wie wollt ihr da wirklich auch eingreifen direkt?
Die Lage ist vor Ort vor allem deswegen schwierig, weil der bosnische Staat nicht auf die Reihe bekommt, gerade die Hilfe vernünftig zu koordinieren. Es sind Tausende, es sind 10.000 Refugees, die da feststecken. Es kommen immer wieder welche. Es gibt eine Fluktuation über die Grenzen. Einige schaffen es nach Serbien, einige werden zurückgebracht, mhm. einige schaffen es nach Kroatien, andere werden zurückgebracht. Also da ist so ein bisschen Fluktuation vor Ort tatsächlich. Es gibt viel Gewalt gegen die Refugees auch von staatlicher Seite.
Ja.
Und dann ist natürlich mal die Frage, wo können sie sich dann mit medizinischer Versorgung melden? Mhm. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt gerade einhaken mit unserem ausgebauten Van. Das ist wie so ein fahrendes Arztzimmer oder ärztliches Behandlungszimmer. Und damit arbeiten wir in Sarajevo hauptsächlich und gucken aber auch in den umliegenden Camps. Da entwickeln sich so schnell so wilde Camps sozusagen, dass wir dort auch hinfahren, um halt medizinische Hilfe anzubieten.
Ich habe es vorhin gesagt, der Fokus ist ein bisschen weg von der Balkanroute gewandert, eben auf das Problem Seenotrettung, das ja in der Tat auch ein riesengroßes ist, das angegangen werden muss. Habt ihr aber jetzt gemerkt in der Vorbereitung dieser Aktion, dass der Fokus eben sehr auf der Seenotrettung mittlerweile liegt und dass es vielleicht schwieriger geworden ist, Leute zu motivieren, auch für die Problematiken in Bosnien quasi sich stark zu machen?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist vor allem auch ein gesamtpolitisches Problem. Auch an der Seenotrettung haben sich ja sehr, sehr viele abgearbeitet. Also gerade Rechtspopulisten haben sich daran abgearbeitet, um dieses Thema zu skandalisieren, ungerechtfertigterweise.
Es gab ja richtig einen identitären Bötchen auch eine Weile, frecherweise.
Ja. Das war eine ganz schöne Lachnummer am Ende des Tages tatsächlich. Zum Glück auf jeden Fall. Aber gerade dadurch, dass es so viel auch staatliche Repression gegen Seenotrettung gibt, ist sie natürlich sehr präsent, zu Recht. Unsere Aufgabe ist halt, oder die haben wir uns selber so gesetzt, aber auch immer zu gucken, wo sind so die vergessenen Krisen, wo die Menschen ja deswegen nicht weniger leiden. Mhm. Und momentan ist es so, wie gesagt, diese Balkanroute ist wieder ziemlich aktiv, die Leute kommen aber nicht durch, wie vor ein paar Jahren noch. Und das ist jetzt im Winter natürlich ein riesiges Problem.
Ja. Das heißt, ihr recherchiert eben auch unabhängig mal darüber nach, was gemacht werden muss, was vielleicht auch eben nicht gerade im Fokus der Medien passieren.
Ja klar, das sind immer so zwei Sachen. Ne? Das eine wird natürlich von außen angetragen.
Ja.
Wir werden so ein bisschen gepusht aus den Erfahrungen heraus, aus dem Irak. Wir sind eine der wenigen Organisationen, die bereit sind, in Frontgebieten zu arbeiten.
Mhm.
Dass wir auch in Jemen gehen sollen, da arbeiten wir dran. Das ist aber schwer und braucht noch so ein bisschen Vorbereitungszeit. Und deswegen hatten wir geguckt, was können wir sozusagen auch noch machen mit unseren Teams, die ja sozusagen aus dem Irak dann zurückkamen und bereitstanden. Und da kam uns dieses Thema sozusagen über die Füße.
Und wie schwierig oder leicht ist es denn gewesen in den vergangenen Jahren, da eben auch so eine Crew zusammen zu casten, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen salopp, denn da sind ja Leute dabei, die medizinische Erfahrung mitbringen müssen, da sind Leute dabei, die unter Umständen auch Situationen psychisch verarbeiten können müssen. Das ist ja nicht eben nicht angenehm, glaube ich, in so Flüchtlingslagern mit geflüchteten Menschen zu arbeiten oder eben auch in der Seenotrettung oder auch im Nordirak oder in Syrien tätig zu werden. Wie schwierig oder hart war das für euch, da die richtige Crew zusammenzukriegen?
Das ist natürlich mega schwierig, weil gerade die Kriegsgebiete ziehen natürlich auch Leute an, die da aus ganz anderen Gründen hinwollen. Ganz viel so ein Abenteurer-Ding steckt da irgendwie hinter. So Menschen möchte man natürlich eigentlich nicht in den Teams haben. Und dann geht's bei uns auch ganz viel. Wir sind nicht ganz die klassische Hilfsorganisation. Wir kommen ja eher aus einem subkulturellen Kontext, aus einem Club-Kontext, aus so einem Festival-Kontext. Da muss es irgendwie menschlich auch passen. Mhm. Also das hat tatsächlich, da sind wir am Anfang sehr langsam gewachsen. Wir tauschen uns ja aber auch mit den anderen Organisationen wie Sea-Watch oder so personell zum Teil mal aus. Da gibt's schon durchaus Leute, die fahren als Ärzte oder Ärztinnen bei Sea-Watch mit und gehen dann für uns in Einsatz und dann, man kennt sich schon ziemlich gut.
An dieser Stelle vielleicht mal ein Dank auch von Flux FM und uns drei Nasen, die wir hier sitzen, an solche Leute, dass sie sich bereit erklären, ihre über Jahre quasi erarbeitete Ausbildung an diesen Orten auch Menschen zukommen zu lassen oder die Ergebnisse dieser Ausbildung, die sonst nicht in den Genuss kämen. Dafür muss man auch nochmal Props raushauen. Jetzt habe ich gehört, dass sich neben dem Sälchen quasi eure Werkstatt und das Büro befindet. Das heißt, man kann dann nach dem Tanzen vielleicht auch mal rübergucken und sich darüber informieren, wie weit der nächste Van jetzt ist oder...
Also im besten Falle tanzen wir ja auch an dem Abend. natürlich könnte man das machen, das ist wirklich eine Steinwurfweite. Wir sind irgendwie vom Sälchen 200 Meter Luftlinie direkt nebenan.
Aber ist denn da vielleicht auch die Möglichkeit vorhanden, dass man sagt, ich bin jetzt kein ausgebildeter Mediziner, aber handwerklich ultra geschickt, dass man sagt, da komme ich vielleicht vorbei und bastle vielleicht am nächsten Fahrzeug mal mit eine Runde?
Auf jeden Fall. Da sind wir immer sehr offen für. Die Werkstatt ist eine offene Werkstatt. Der Donnerstag ist auch so der offene Werkstatttag in diesem Makerspace. Und da sind wir immer sehr offen für. Einfach mal eine E-Mail schreiben, mal unter www.cardus.org gucken, nach dem Spenden eine Nachricht schreiben und dann einfach mal vorbeikommen.
Ja, das ist doch eine ganz gute Idee. Vielleicht gibt es da draußen Hörer oder Hörerinnen, die sich jetzt aufgerufen fühlen. Wir sollten uns an dieser Stelle so langsam mal auf den Soli-Party-Abend vielleicht konzentrieren, denn wir haben ungefähr geklärt, finde ich, wofür Cardus steht und welche Ziele ihr verfolgt. Und wenn wir uns dann auf die Party konzentrieren, sind wir auch mit Lena endlich im Gespräch. Lena Störfaktor sitzt bei mir im Studio. Jo. Schön, dass du bei dieser Aktion mitmachst. Über deine Beweggründe können wir vielleicht auch kurz nochmal sprechen, aber ich würde vorschlagen, dass wir erstmal einen Song von dir rausfeuern.
Okay,
alles damit klar. Die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Auf jeden Fall.
Lena Stör, Faktor, muss man also sagen.
Ja, genau,
die Betonung. Habe ich jetzt quasi gelernt.
Ja, Mann.
Sehr gut. Ein Wahnsinnstrack, finde ich.
Ja, danke dir, ey.
Der nicht nur auf der musikalischen Ebene böse ist, sondern auch auf der textlichen. Das ist aber was man quasi aus deiner Kunst gewohnt ist. Du bist eine politisch arbeitendere Rapperin. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren mit allen möglichen Musikern darüber gesprochen, ob man sich jetzt quasi politischer äußern muss als früher, ob man vielleicht für die nächste LP auf ein Liebeslied verzichtet, um dann nochmal so richtig auch einen politischen Slogan rauszuhauen und mal sich so richtig klar zu positionieren. Wie gesagt, du machst das schon immer. Hast du das Gefühl, dass sich da in der Hip-Hop-Szene was tut, dass sich da Leute klarer zu ihren politischen Ansichten auch äußern oder bleibt da doch alles relativ gleich?
Ja, teilweise. Also in manchen Bereichen schon. Manchmal ist es dann halt so, dass dann vielleicht ein Lied gemacht wird und der Rest ist dann trotzdem Glorifizierung von Konsumgütern. Ja. Aber so ein bisschen was ändert sich schon, glaube ich, so ein bisschen Bewusstsein so für die Verhältnisse, für die sich ändernden Zustände. So,
ja. Ja. Es gibt ja auch innerhalb des deutschsprachigen Hip-Hops eine politische Szene, die dann komischerweise ein bisschen misstrauisch auf die anderen Rapper blickt und die anderen Rapper sind von der politischen Szene so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Angepiekst, die mögen das dann.
Ja, oder finden das wack.
Ja, also auch das hat sich aber nicht geändert eigentlich. Also das ist immer noch so, dass sich da so zwei Szenen tummeln.
Ja, es hat sich auch ein bisschen geändert. Mhm. Also ich glaube, es gibt jetzt ein bisschen mehr Überschneidungen. Ich glaube auch in dem Leuten, also die Leute, die politisch rappen, so, die legen jetzt ein bisschen mehr Wert auch auf Style oder so, was ich jetzt persönlich nicht so feier. Aber das trifft sich mehr.
Ja, es ist ja vielleicht so ein bisschen das von hinten durch die Brust ins Auge Prinzip, ja, dass man versucht, vielleicht mit was Gefälligem wie manche erreichen, der sich von sperrigem Zeug wie deinem vielleicht abschrecken lässt. Ich find's ja geil, dass es so knallt. Und ja, dass du einen das so anschreist geil. Die ganze Zeit. Ich stehe da ja drauf.
Ich finde das auch geil, aber ich glaube, bei mir ist auch der Punkt, ich würde mir wirklich komisch vorkommen, wenn ich auf einmal über Klamotten oder so rappen würde. Deswegen, ich muss es einfach machen. Ich habe so einen inneren Drang, so einfach alles, was ich denke, aufzuschreiben und die Leute zu stören und zu nerven mit den Texten und so.
Ja, gut. Das ist ein guter Ausgangspunkt für Kunst, ist Dringlichkeit, finde ich. Wenn man es machen muss, ist schon mal eine ganz gute Idee. Was ich bei dir auch interessant finde, ist, dass du quasi auch dein eigenes Business aufgebaut hast um dich herum. Wie notwendig ist das denn, wenn man sich in der Art, wie du es machst, politisch äußern will in der Kunst? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass auch die coolen Label, bei denen sowas funktionieren würde, dass auch die wahrscheinlich dann irgendwann sagen, also komm, Frau Störfaktor, so ein Liebeslied kannst du doch mal machen, du hast doch auch Gefühle, mach doch mal ein Liebeslied.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was voll wichtig ist, einfach, dass man halt Leute hat, die einen supporten halt um einen rum, die das mit einem durchziehen. So, es ist auch total schwer ohne Label, weil man wird halt klassifiziert. Also man ist dann halt die ohne Label so.
Und das ist dann gleich so eine Qualitätsunterstellung.
Also, genau,
ist
die nicht Leute, geil genug für ein Label. Genau, die Leute denken halt, das hätte was mit der Qualität zu tun. Und ich versuche den Leuten immer zu sagen, guck mal, ich mache das extra alleine und unabhängig. Und viele checken das dann auch. Also irgendwann im Laufe der Zeit, wenn die mich verfolgen und so, checken die das so, dass ich das gerne mit meinen Freunden mache und ohne irgendwelche Hierarchien so. Mhm. Aber ja, die meisten denken so, klassifizieren so, und das ist einfach schade.
Total. Also weil es im Jahre 2018 eigentlich relativ transparent ist, dieses System, dass man eben auch ohne Label und mit eigenen Mitteln das machen kann und so eigentlich unabhängiger bleibt. Ja, ich glaube, in Amiland gibt es da schon eine andere Szene, die auch mehr gefeiert wird dafür, dass es so komplett free, ohne großes Business im Rücken funktioniert.
Wusste ich gar nicht.
Wie ist es jetzt mit dem Auftritt von dir? Wie wichtig ist dir, bei sowas mitzumachen?
Ja, ist mir sehr wichtig. Also ich mache das ja auch schon seit jetzt fast 15 Jahren und seit ich angefangen habe, immer wieder Soli und immer wieder Sachen unterstützt. Und das gehört für mich dazu, weil ich persönlich auch gerne Leute unterstütze, die in einer schwierigen Situation sind. So. Und natürlich auch dann mit meiner Musik ist halt auch ein einfacher Weg, weil so du kannst einfach hingehen, deinen Auftritt machen so, und dann kommt hoffentlich ein bisschen Geld zusammen. Mhm. Und hoffentlich werden die Leute da unterstützt, und das ist für mich eigentlich eine perfekte Art, das zu machen. So.
Sebastian, die Kohle, die jetzt zusammengesammelt wird, im besten Falle am übermorgigen Abend, die wird quasi in diesen nächsten Van investiert. Was genau wird da gebaut?
Na, das wird ein 5,5 Tonner.
Wow.
Und da kommen halt dann so 3 Duschkabinen rein und
eine
Terbe und hast du nicht gesehen. Dazu haben wir halt ein Zelt, das ist ein Inflatable-Zelt, falls wir in den Camps arbeiten. Ja. Da fehlt insgesamt mit der Therme, können wir, glaube ich, 10 heiße Duschen anbieten.
Wow.
Und wie gesagt, wenn Leute seit Wochen keine Dusche gesehen haben, dann ist das einfach die perfekte Ergänzung für den medizinischen Team gerade.
Ja, kann lebensrettend sein, wenn es minus 20 Grad draußen hat.
So ist das.
Wenn man da nach ein paar Tagen wenigstens mal richtig heiß duschen kann. Dann würde ich euch an dieser Stelle vielleicht viel Glück wünschen, obwohl wir können eigentlich mal nochmal kurz übers Line-Up reden, denn Lena ist ja nicht alleine unterwegs. Pastor Leumund, ein auch sehr politisch aktiver Künstler, wird auftreten mit Dr. Telefonmann. Pastor Leumund war auch schon mal bei Flux FM, ein sehr lustiger, aufgeweckter Typ, der auch richtig crazy Sachen macht. Mystic Studio, das ist einer von U3000 und die Tochter von LaRue von Tonsteine Scherben, habe ich gerade erfahren. Auch interessant. Und Mo et Moi werden noch auftreten. Dann die Lena Störfaktor.
Sehr genau.
Betonung auf Faktor. Ja, mache ich jetzt immer so.
Ja, Mann, geil, danke.
Und Dota Kehr wird eben auch auftreten, die auch vor ein paar Wochen hier bei Flux FM unsere Dachterrasse bespielt hat und sich in unsere Herzen hineinspielte. Vor dem Konzert dachte ich, manche Texte sind mir zu naiv. Während des Konzerts habe ich gemerkt, genau diese Naivität will ich haben. Ich will mal wieder jemanden haben, der so eine Utopie hat und was Positives in der Zukunft sieht. Und seitdem bin ich Dota-Care-Fan, sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle dazu. Freunde da draußen, normalerweise ist das jetzt hier die Position und Freundinnen, an der ich Tickets verlose. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn bei einer Soli-Veranstaltung. Ihr müsst die schön kaufen, die Tickets für den Donnerstag ab 20 Uhr im Seelchen. 10-15 Euro kosten die Tickets im Vorverkauf. Die müsst ihr aber investieren, denn es handelt sich hier um eine Veranstaltung, die einen guten Zweck finanzieren will. Wer sich nochmal weiter informieren möchte oder wer sagt, ich kann auch mal beim nächsten Van mitbauen. Ich bin wirklich ein wahnsinnig guter Kfz-Mechaniker oder eine wahnsinnig gute Kfz-Mechanikerin. Der geht einfach mal auf kados.org. Das ist die richtige Adresse im Netz. Da ist man auf der richtigen Seite im doppelten Wortsinn. So, euch beiden vielen, vielen Dank für euren Besuch.
Danke, Mann.
Und auch nochmal einen großen Respekt für die Arbeit, die Kados leistet und auch für die Arbeit, die du als Rapperin leistest auf der politischen Ebene.
Danke, Mann.
Ich finde das stark. Vielen Dank dafür, dass ihr das macht.
Ey, danke für die Einladung,
Und hier ist Dota nochmal zum Abschluss mit dem Raketenstart. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.